uns nicht in Versuchung. Woran denkst du, wenn du Versuchung hörst? Das ist jetzt eine echte Frage und ihr dürft auch echt antworten. Woran denkst du, wenn du Versuchung hörst? Schokolade, dachte ich mir. Die zarteste Versuchung, seitdem es Schokolade gibt, jawohl. Woran denkst du noch? An schöne Männer. Ja, ganz ehrlich. Jetzt hoffe ich, dass die Männer auch was sagen. An eine schöne Frau, jawohl. An Schuld. Okay. Gummibärchen, Versuchung. Ja. Bitte? Konto überziehen. Wie weit darf ich gehen? Bier. Bier, ja? Nicht immer ganz die Wahrheit sagen. Der innere Schweinehund. Bitte Steuer hinterziehen. Über andere lästern. Bitte? Versagen. Okay. Okay, nicht Feigheit, genau. Betrügen. Mich wundert es, dass noch keiner irgendein Computerspiel oder was genannt hat. Ist das schon so selbstverständlich, gell? Das wird schon nicht mehr als Versuchung gesehen. Das gehört schon zum Leben dazu. Genau. Handys. Also. Ja, habt ihr eine Vorstellung von dem, was ihr unter Versuchung versteht? Ein tolles Auto. Also zu diesen Versuchungen gibt es eine klare Aussage in der Bibel. Und das wäre jetzt unser erster Text. Jakobus 1, 12 bis 15. Glücklich der Mann und die Frau, der oder die in der Versuchung standhält. Denn wenn er oder sie sich bewährt, wird er oder sie den Kranz des Lebens erhalten, der denen verheißen ist, die Gott lieben. Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in Versuchung kommen, Böses zu tun, und er führt auch selbst niemand in Versuchung. Jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Mit anderen Worten, es ist nicht Gott, der dir die Schokolade hinlegt oder die Gummibärchen. Es ist auch nicht Gott, der das schöne Auto an dir vorbeifahren lässt oder den attraktiven Mann oder die umwerfend aussehende Frau oder was es immer auch sonst sein mag, der dir ein Computerspiel anbietet oder der dich mit dem Handy spielen lässt. Das ist nicht Gott. Nur, dass wir uns an der Stelle klar verstehen. Das ist nicht Gott. Er ist nicht da, um dich zu versuchen, also in dem Sinne, um dir irgendeins auszuwischen und dir deutlich zu machen, was für ein schlechter Christ du doch bist. Das kommt nicht von Gott. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir lernen, auch mit dieser Art von Versuchung umzugehen. Aber das gehört dann in den Bereich Jüngerschaft, Nachfolge Jesu, Leben wie Jesus. Einfach diese Dinge wirklich in den Griff zu bekommen, modern ausgedrückt Selbstmanagement. Man muss sich selbst im Griff haben, man muss einfach wissen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ja, also dieser ganze Bereich hat mit Versuchung in dem Sinne, wie er hier gemeint ist im Vater Unser, nichts zu tun. Er ist trotzdem wichtig. Und wir haben oft genug schon an der Front zu kämpfen, dass ich mich selbst im Griff habe, jetzt in dem Sinne, dass ich tue, was mir gut tut und lasse, was mir nicht gut tut. Oder anderen Menschen. Führe uns nicht in Versuchung, meint eine andere Dimension des Lebens. Und ich möchte mit euch drei Beispiele anschauen, was mit Versuchung gemeint ist in der Bibel. Und glaubt mir, es gibt noch viele, viele andere mehr. Ich will aber drei Beispiele herausgreifen, drei Menschen, die einer Art von Versuchung ausgesetzt waren, von der es heißt, führe uns nicht in Versuchung. Da ist als erstes Abraham. Genesis 22 steht, nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bringe ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Und Abraham macht sich auf den Weg. Er nimmt seinen Sohn, diesen Sohn der Verheißung, den Sarah ganz spät geboren hat. Er nimmt Holz mit, er nimmt ein Messer mit und er ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Eine Versuchung im Sinne von Glaubensprobe, die Gott ihm stellt. Später dann, Vers 11 und 12 lesen wir, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Jener sprach, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Zweites Beispiel, Hiob. Hiob ist ein wohlhabender Mann, gottesfürchtig, mit Frau, Kindern und vielen Gütern gesegnet. Und dann werden wir als Leser in eine andere Dimension entführt. Wir hören den Dialog zwischen Gott und Satan. Gott fragt den Satan, ob er denn diesen frommen Mann Hiob schon mal gesehen hätte. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte, geschieht es ohne Grund, dass Hiob Gott fürchtet? Bist du es nicht, der ihn, sein Haus und all das Seine ringsum beschützt? Das Tun seiner Hände hast du gesegnet. Sein Besitz hat sich weit ausgebreitet im Land. Aber streck nur deine Hand gegen ihn aus und rühr an all das, was sein ist. Wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zum Satan, gut, all sein Besitz ist in deiner Hand, nur gegen ihn selbst streck deine Hand nicht aus. Darauf ging der Satan weg vom Angesicht des Herrn. Und dann geschehen viele schlimme Dinge. Seine Kinder kommen alle um, ebenso seine Herden und alles, was er besitzt, wird vernichtet. Und dann hören wir Hiob sagen, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Bei all dem sündigte Hiob nicht und äußerte nichts Ungehöriges gegen Gott. Aber dann gibt es noch einen zweiten Anlauf des Satans. Hiob 2, Gott spricht in diesem Dialog und Gott sagt, noch immer hält Hiob fest an seiner Frömmigkeit, obwohl du, Satan, mich gegen ihn aufgereizt hast, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte, Haut um Haut, was der Mensch besitzt, gibt er hin für sein Leben. Doch streck deine Hand aus und rühre an, sein Gebein und Fleisch. Wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. Da sprach der Herr zum Satan: Gut, er ist in deiner Hand. Nur schone sein Leben. Daraufhin wird Hiob krank. Und was dann folgt, sind lange Aussprachen, die Hiob mit seinen Freunden führt, die ihn besuchen kommen, und auch mit Gott, dem er all sein Leid klagt und von dem er sich verlassen fühlt. Schlussendlich begegnet Hiob Gott auf eine ganz neue Weise, indem er die Größe Gottes in der Schöpfung erkennt und er sagt: Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Und er bekommt alles, was er verloren hat, doppelt wieder. Drittes Beispiel: Jesus. Matthäus 4,1. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Es folgen dann verschiedene Szenen, in denen der Teufel versucht, Jesus dazu zu bringen, etwas aus eigener Kraft zu tun, Gott herauszufordern oder letztlich ihn, nämlich den Teufel, anzubeten. Und dazu heißt es in Hebräer 4,15: Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwächheit, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Und Hebräer 5 heißt es dann: Als er auf Erden lebte, nämlich Jesus, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Ganz ehrlich, wer von uns wünscht sich diese Art von Versuchung wie Abraham, wie Hiob oder wie Jesus sie hatte? Ganz ehrlich, gibt es einer von uns, der sich das wünscht? Die Frage: Worin besteht eigentlich die Versuchung? Also, was ist sozusagen die Versuchung? In welche Richtung werden wir versucht? Was würdet ihr sagen? Genau, also dass Hiob ins Angesicht Gottes flucht, ja? Okay, jede Rebellion gegen Gott. Einfach das Vertrauen in Gott zu verlieren, an Gott irre zu werden, die Beziehung zu Gott einfach abzubrechen, zu sagen: Mit dir, Gott, will ich nichts mehr zu tun haben. Oder als Beispiel: Hiobs Frau sagt zu ihm: Hältst du noch immer fest an deiner Frömmigkeit? Lästere Gott und stirb. Hiob aber sprach zu ihr: Wie eine Törin redest du. Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Das ist erstaunlich, er sündigte nicht mit seinen Lippen. Wir wissen nicht genau, wie es in seinem Herzen aussah. Frage: Können uns ähnliche Situationen widerfahren, wie Abraham, wie Hiob oder wie Jesus sie erlebt haben? Ja, klar. Grundsätzlich ja. Keine Frage. Was könnten denn solche Versuchungen in unserem Leben sein? Was könnte denn der Auslöser in unserem Leben sein? Was würdet ihr euch vorstellen? Verzeihung? Schicksalsschläge. Verlust des Besitzes, genau. Irgendetwas Liebgewonnenes loslassen zu müssen, woran mein Herz hängt. Oder nie das zu bekommen, was man sich wünscht, ja. dass man verraten wird, speziell durch einen Christen, ja. Oder einen Unfall erleiden, eben durch den das ganze Leben verändert wird. Ja, es geht oft im Bruchteil einer Sekunde und hat Auswirkungen auf den Rest des Lebens. Langwierige Krankheiten. Arbeitslosigkeit, ja. Es gab eine Phase in meinem Leben, als ich jünger war, ich hatte immer Angst, irgendetwas zu tun, um dafür ins Gefängnis zu kommen. Inzwischen sinkt diese Angst ein wenig, die Sorge. Aber natürlich, ich meine, man kann irgendeine Unachtsamkeit begehen, eine fahrlässige Unachtsamkeit, und das kann ganz schwere Folgen haben. Das Leben kann buchstäblich auf den Kopf gestellt werden. Alles möglich. Oder eben auch als Christ bedroht zu werden, verfolgt zu werden, gefoltert zu werden, getötet zu werden. Das ist dann nicht mehr so schlimm, weil dann ist es zu Ende. Das ist dann höchstens für andere schlimm. Aber allein, was wir ja hören und was wir ja ständig auch vor Augen geführt bekommen, in ganz vielen Ländern dieser Welt werden heute Christen verfolgt, einfach nur deshalb, weil sie Christen sind. Nicht irgendwann, sondern heute und hier und nicht hier, aber zu diesem Zeitpunkt. Und darum diese ernst gemeinte Bitte, und vielleicht versteht ihr die jetzt auch besser, führe uns nicht in Versuchung. Mit anderen Worten, Herr, bitte lass es nicht geschehen. Eine ganz verständliche und eine ganz ernst gemeinte Bitte. Herr, lass es bitte nicht geschehen. Seid ihr bei mir? Okay. Sollte es aber passieren, dann zeigt uns Jesus in einer Situation des Lebens, wie er mit Versuchung umgeht. Matthäus 26, wir sind in Gethsemane. Und Jesus nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Mit anderen Worten, führe mich bitte nicht in Versuchung. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er kommt zurück, findet seine Jünger schlafend. Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen, und er ging wieder von ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Wie ist Jesus mit dieser Situation umgegangen? Enge Beziehung zu Gott. Standhaft. Er hat gebetet, ja. Hat sich Unterstützung gesucht, die waren allerdings nicht so. Er hat es versucht, genau. Er hat Unterstützung versucht zu bekommen, ja. Bitte? Unterordnung, genau. Volles Vertrauen. Er war bereit, am Willen Gottes festzuhalten. Genau. Ja, Jesus war wirklich am Rande der Verzweiflung, würden wir sagen. Oder er war in der Verzweiflung eigentlich, hat sein Herz Gott geöffnet und hat gesagt: Also bitte, bitte, lass es nicht geschehen. Aber wenn es geschieht, dann vertraue ich dir. Auch wenn er vielleicht nicht ganz verstehen konnte, was da passiert. Ich wage diese Aussage. Jesus war Mensch. Er war Mensch. Und er hatte zwar eine Offenbarung von Gott, aber ich glaube, in dieser Situation war ihm auch manches fremd. Und er konnte es nicht ganz verstehen. Aber er hat am Willen Gottes festgehalten. Okay. Ich weiß, diese Überlegungen sind anstrengend. Oder? Schon ein bisschen anstrengend. Sie gehen nämlich tief ans Eingemachte. Sie treffen uns wirklich in tieferen Schichten unseres Lebens. Und darum will ich uns eine Verheißung nennen, die uns wieder Luft zum Atmen gibt. 1. Korinther 10, 13 steht: Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr bestehen könnt. Das ist doch eine tolle Zusage. Gott weiß ganz genau, wie weit unsere Kräfte in ihm reichen. Nicht unsere eigenen Kräfte, aber wie weit unsere Kräfte in ihm reichen. Und wenn wir viel Kraft brauchen, dann ist Gott bereit, uns auch viel Kraft zu schenken. Das ist die Aussage dieser Verheißung. Und es macht keinen Sinn, uns mit anderen zu vergleichen. Es macht auch keinen Sinn zu sagen, ja, wenn ich in der Situation wäre, um meines Glaubens willen verfolgt zu werden. Wir können es nicht erahnen, wie es dann ist, wenn es tatsächlich so sein sollte. Also es bringt nichts, uns mit anderen zu vergleichen. Aber wir dürfen diesem Wort vertrauen, dass Gott uns zusagt, dass wir nicht über unsere Kraft hinaus versucht werden. Nun könnten wir an dieser Stelle fragen, warum tut Gott das eigentlich? Aber das wäre jetzt eine andere Predigt. Nur so viel sei gesagt, Gott ändert sein Wesen nicht. Auch wenn Versuchungen geschehen, bleibt er der Vater, der uns über alles liebt. Das ist sicher nicht einfach zu verstehen, aber es ist nicht anders denkbar. Die ganze Bibel spricht davon. Gott ist kein unberechenbarer Masochist. Sadist, genau. Masochist ist das andere. Genau, Sadist. Gott ist kein unberechenbarer Sadist. Er ist niemand, der Freude daran hat, wenn es uns schlecht geht. Er ist niemand, der Freude daran hat, wenn es uns schlecht geht. Sondern er ist da, er ist bei uns und er sorgt für uns. Und am Ende der Versuchungsgeschichte von Jesus in der Wüste heißt es, da ließ der Teufel von ihm ab, von Jesus, und es kamen Engel und dienten ihm. So, jetzt noch ein etwas kürzerer zweiter Teil, denn diese Bitte hat ja zwei Teile. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es geht also um zwei Worte, um das Erlösen und das Böse. Und Erlösen, wenn man nachguckt, das Verb, das hier steht, bedeutet eben befreien, herausziehen, bewahren, wieder gut machen. Und das andere Wort für Böse meint eben Schlechtigkeit, Bosheit, alles, was schädlich ist, was gefährlich ist, was krank macht. Früher in der alten Fassung des Vaterunsers hieß es ja, wisst ihr vielleicht noch, und erlöse uns von dem Übel. Auch das ist im Grunde genommen richtig. Und für mich ist diese letzte Bitte des Vaterunsers wie ein großes Aufatmen. Aus der Tiefe des Lebens, was immer es auch bedeuten mag, geht der Blick nach vorne und nach oben. Alles Schlechte, alles Gefährliche, alle Bosheit hat ein Ende. Hat ein Ende. Und dieses Ende heißt Erlösung, heißt Befreiung, heißt Wiedergutmachen. Erlöse uns von dem Bösen. Und da denke ich, auch ohne Versuchung, ohne akute Versuchung, gibt es genügend Dinge, die uns das Leben schwer machen. Ja? Und deshalb lehrt uns Jesus zu beten, erlöse uns von dem Bösen. Und ich glaube, ganz viele Menschen sehnen sich genau nach dieser Erlösung. Wir hatten vor einigen Tagen ein interessantes Gespräch. Es ging darum, wie wir Menschen heute das Evangelium von Jesus weitergeben können. Worauf Menschen heute ansprechen. Was ihre, unter Anführungszeichen, größte Not ist. Und wir waren uns einig, dass sich die Situation, das Lebensgefühl der Menschen in den letzten paar Jahrzehnten stark verändert hat. In der Nachkriegszeit, denke ich, da hatten Menschen noch ein Bewusstsein für Schuld. Aber dieses Bewusstsein für Schuld, für eigene Schuld, fehlt heute weitgehend. Nicht, dass es keine Schuld mehr gäbe, aber das Bewusstsein für eigene Schuld fehlt weitgehend. Aus zwei Gründen. Erstens sind ja immer die anderen schuld. Das ist dann der Staat, die Politiker, die Regierung, das Finanzamt, das Sozialamt, die Erziehung, die persönlichen Lebensumstände, unter denen man groß geworden ist. Alle anderen sind schuld, nur man selber ist ja nicht schuld. Und zweitens, im Vergleich mit den anderen, den Nachbarn oder den Bekannten oder denen, von denen man in der Zeitung liest oder im Fernsehen sieht, steht man immer noch recht gut da. Also, ja, Schuld gibt es, klar, die kann auch schwer sein, aber man findet sie grundsätzlich nicht bei sich selbst. Dafür sehnen sich aber ganz viele Menschen nach Erlösung, nach Befreiung, nach Hoffnung, nach Zukunft. Das ist die Sehnsucht. Unter uns gesagt, im Grunde ist diese Sehnsucht nach Erlösung nur die Kehrseite von der Schuld. Die Schuld wird nicht gerne eingestanden, aber die Erlösung, die wünscht man sich davon. Und jemand anderer sagte in dem Gespräch, das Evangelium muss dort hinein, wo die Dunkelheit ist. Das heißt mit anderen Worten, du hast eine nervige Jobsituation. Da muss Jesus hinein, da muss Evangelium hinein, da muss Erlösung hinein. Oder du bist frustriert in deiner Partnerschaft. Da brauchst du Erlösung. Da muss Jesus hinein. Da muss das Evangelium hinein. Oder du leidest unter prekären Finanzen. Da brauchst du Erlösung. Da brauchst du das Evangelium. Da muss Jesus hinein. Oder deine angeschlagene Gesundheit. Da brauchst du Erlösung. Da brauchst du Jesus. Oder deine deprimierende Einsamkeit. Da muss Evangelium hinein. Da muss Jesus hinein. Das ist, wonach Menschen sich sehnen, nach dieser Erlösung. Und wir können den Menschen sagen, es gibt Erlösung. Es gibt diese Erlösung und das, was du dir so sehr wünschst, dafür gibt es eine Möglichkeit, du kannst Jesus dafür bitten oder wenn du es nicht kannst, dann bete ich für dich. Es gibt diese Erlösung, weil Jesus ist gekommen, die zu heilen, die krank sind. Und er ist gekommen, die zu befreien, wirklich die zu befreien, die unter schwerer Last zu tragen haben. Und er ist gekommen und hat sein Leben gegeben für die Menschen, die sich gerade nach Liebe sehnen. Und er ist auferstanden, um eine Hoffnung zu geben, eine Zukunft zu geben, die wirklich dann über den Tod hinausgeht. Und darum lehrt uns Jesus zu beten. Führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, bewahre uns bitte vor dem Schlimmsten. Und halte uns fest, wenn es tatsächlich kommt. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Lass uns deine Herrlichkeit schauen. Befreie uns von aller Last, von allen Ketten, von allen Fesseln. Und schenke uns deine Freiheit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und alle sagten: Amen. Lass uns ein paar Augenblicke einfach jeder für sich nochmal auf Jesus hören oder mit ihm reden, unser Herz teilen mit ihm. Und wenn es etwas gibt, was Gott dir deutlich gemacht hat, dann lade ich ein, dass du jetzt aufstehst und für dich beten lässt, egal ob du es sagen möchtest oder auch nicht, aber kann gut sein, dass Gott zu dir gesprochen hat in dieser Zeit. Ich gehe davon aus, dass er es getan hat, und du möchtest gerne ein sichtbares Zeichen setzen, dass du Gott gehört hast, dass du ihm antworten möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen. Kostet vielleicht ein bisschen Überwindung, aber du bist nicht allein. Und ich lade dich ein, jetzt einfach mit eigenen Worten auch erstmal zu beten und Jesus das zu sagen, was jetzt an dieser Stelle dran ist. Und dann finde ich schön, wenn ein oder zwei jeweils zu dem hingehen oder zu derjenigen Person gehen, die steht, ja, einfach die Hände auf die Schulter legen und für sie beten. Müsst gar nicht groß sagen. Ihr könnt es sagen, aber ihr müsst nicht sagen, worum es geht. Einfach diese Person zu segnen. Und so wie Jesus seine Jünger bat, die sind eingeschlafen, das vermute ich jetzt nicht, sondern dass ihr einfach zur Seite steht und können ruhig ein oder zwei Personen sein. Ja, betet einfach. Betet so, wie Gott euch führt. Und wenn du nicht aufgestanden bist, kannst du auch im Sitzen beten oder deinen Nachbarn oder Nachbarin bitten. Auch das ist natürlich möglich.